es bei uns ziemlich lebendig im Moment, aber es ist ein schöner Lärm. Toll, dass auch die Kreativität, die die Jungen an Tag legen, das ist enorm. Aber ich habe gleich noch genug geschlafen. Der Lebensraum von den harmonischen Gegensätzen. Es gibt manchmal im Leben, im Glauben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, Sachen, die wir nicht zusammenbringen, wir können es nicht erklären, es geht nicht auf, es scheint so, als würden Sachen einander widersprechen, sie irritieren es, das mag vielleicht bei dir jetzt gerade sein oder auch nicht, aber es gibt immer wieder mal so Situationen, wo wir einfach die Erklärungen nicht haben zu dem, was wir erleben und uns das mehr oder weniger oder vielleicht richtig heftig in Stress bringt. Bevor ich es ganz konkret mache, eine Grundorientierung. Und du kannst jetzt selber überlegen, ob du einverstanden bist. Du darfst ganz kritisch zuhören. Ich nenne ein paar Bibelstellen, die sind zusammengesucht. Und du kannst auch dabei ein bisschen überlegen, ob das vielleicht eine schlaue Zusammenstellung ist von dem, was ich jetzt hier sage. An Jesus entscheidet sich unser Leben. Er ist der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben. Die Eltern unter uns, Jesus, unser Schicksal, hat der Wilhelm Busch ein Buch geschrieben, hat das eigentlich ein bisschen auf den Punkt gebracht, dass sich an Jesus unser Leben entscheidet. So wie er zu uns steht, was er zu uns, für uns tut, dass er uns hebt, dass er uns jeden Tag neu Barmherzigkeit schenkt, von dem Leben wir, an ihm entscheidet sich dies und mein Leben. Da gibt es Haufen Stellen, die man könnte beifügen. Im Kolosserbrief hat der Paulus ganz grosse Töne angeschlagen. Er hat zum Beispiel dort geschrieben, dass Jesus Christus das Bild ist vom unsichtbaren Gott. Man kann Gott nicht sehen, aber das, was man von ihm sehen kann, das hat Jesus deutlich gemacht, in dem, dass er Mensch geworden ist und auf dieser Welt gelebt hat, das vorgelebt hat, in dem, was er gesagt hat. Also wenn Gott anschauen will, was ihn wirklich bewegt in seinem Herz, dann musst du auf Jesus schauen, dann erfährst du etwas von dem, was du eigentlich nicht kannst sehen und doch alles entscheidend ist für dein Leben. Kolosser 2 sagt er dann, im zweiten Kapitel, dass in Jesus Christus alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis, also alles, was man von dem kann verstehen kann, was so ein Leben entscheidet, vom Leben überhaupt, von unserer ganzen Wirklichkeit, dass die in Jesus Christus sind. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, da steht ja da noch verborgen. Es ist nicht alles so offensichtlich, aber wenn du es suchst, musst du es dort suchen. Oder in einem anderen Brief, Korintherbrief, sagt er, dass Jesus Christus das Fundament ist, die Grundlage, und wir leben auf dieser, wir arbeiten auf dieser, wir bauen auf dieser Gemeinde, wir machen einen Haufen Sachen, aber grundsätzlich ist Jesus Christus Grundlage, das Fundament, ein bisschen ein anderes Bild. Und Jesus hat seine Jünger eingeladen, Johannes 15, das Kapitel vom Weinstock und der Reben, und er sagt, bleibt in dem, was ich euch gesagt habe, in meinen Worten. Und dann sagt er noch, bleibt in meiner Liebe. Hört nie auf, auch wenn ihr mehr versteht, auch wenn euch viele Sachen gelingen, hört nie auf, von meiner Liebe zu leben. Von dieser Liebe, von dieser Zuwendung von ihm, leben wir alle zusammen. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben. Und das Wort Gottes, einerseits steht, dass Jesus selber das ist, Johannes 1 zum Beispiel, dass er, dort steht das Wort oder der Logos, ist bei Gott gewesen. Also Jesus ist das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Und in der Bibel vernehmen wir ganze Haufen Sachen. Wir nennen ja die Bibel manchmal auch Wort Gottes. Aber das Wort Gottes ist in tiefsten eine Person. Und ein Haufen Sachen, die über sie geschrieben ist und wie Gott mit Menschen umgeht, das können wir dort lesen. Wir brauchen natürlich die Bibel, damit wir auf Jesus schauen können und diesen Sachen nachdenken können. Sehr deutlich wird durch die ganze Bibel durch, dass das, was Gott sagt, letztlich bleibt. Es gibt sogar sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament die Aussage, wenn also alle Höcker zusammengehen, alle Berge zusammengehen, also das, was wir für fest und fast quasi ewig anschauen, dann bleibt doch das, was Gott gesagt hat, immer noch vollgültig. Und das, was Jesus Christus ist. Es gibt keine Erschütterung, die das könnte ändern. Und im 2. Timotheusbrief schreibt er dem Timotheus, dass all das, was aufgeschrieben ist, was wir können lesen in der Bibel von Gottes Geist, bewirkt ist und dass es uns dient, zum Beispiel, um eben Sachen über Gott verstehen. Die Lehre zur Erziehung, also es zieht uns in eine Richtung, es verändert uns und es befeigt uns auch das Gute zu. Es steht noch weiter ein Begriff, dass es uns heilig macht, also so macht, dass wir zu Gott passen. Und jetzt können wir einen Haufen Wissen. Unser Leben entscheidet sich nicht am Mass von unserem Wissen. Wenn man es jetzt auf die Bibel bezieht und auf die Zeit, in der Jesus gelebt hat, oder die ganze Geschichte, die in der Bibel beschrieben ist, dann können wir eine Zeitgeschichte, wir können lernen, wie die Völker gelebt haben, was dann ist in der Kultur entscheidend war. Wir können die Sprache lernen und versuchen, dem in die Nähe zu kommen, was die Leute möglicherweise gehört haben, wo Jesus dieses oder jenes gesagt hat, wo Gott dieses oder jenes gesagt hat. Also es ist wichtig, dass wir uns Wissen aneignen und nicht nur mit unserer Brille. Wir haben immer eine Brille an. Man kann nie Gottes Wort, man kann die Bibel nie lesen, ohne so unvoreingenommen. Das können wir gar nicht, das ist gar nicht möglich. Wir lesen sie immer auf unserem Hintergrund. Immer mit unserem Vorwissen, immer mit unserer Prägung. Das muss man sich einfach wissen und eingestehen. Wir können gar nicht neutral eine Bibel haben. Aber auch das Wissen wird immer auch ein Stückwerk bleiben. Im 1. Korinther 13, das Kapitel von der Liebe, schreibt der Paulus, dass alles, was wir wissen können, alles unser Wissen wird immer nur ein Teil sein von der ganzen Wirklichkeit von Gott, von seinem Reich. Jetzt wissen wir nicht genau, wie viel das ist. Ob das 87% sind, ob das 25% sind, vielleicht nur 2. Wir wissen es nicht. Aber die Relativierung von dem, was wir verstehen können, ist sehr entscheidend, wie wir mit dem umgehen, was wir da lesen und was wir glauben. Wir können unsere Meinung, unsere Sicht, unsere Überzeugungen dürfen wir nie verabsolutieren. Also nicht unser Wissen, jetzt, Achtung, jetzt wird es ein bisschen geschlieferig und gefährlich vielleicht, nicht unser Wissen über Jesus rettet uns, sondern Jesus rettet uns. Nicht das, was wir schon verstanden haben. Und jetzt wissen wir heute einen Haufen über das Leben. Viel mehr als jede Generation vor uns. Wir Naturwissenschaften, was wir heute alles einigermaßen verstehen können, das ist alles irgendwo begrenzt, natürlich. Das ist unglaublich, was wir wissen vom Leben. Und es bleibt immer ein Teil vom Ganzen. Das müssen wir uns immer bewusst sein. Jetzt sage ich noch mal etwas, ein bisschen Heikus. Nicht die richtige Lehre, nicht die Konstrukte, die wir uns vorstellen, wie es jetzt wirklich ist, retten uns, sondern Jesus Christus. Einer, der mal ein Buch geschrieben hat über das Leiden, über das Leid, das ist wirklich eine grosse Schwierigkeit, das Leid, die Ungerechtigkeit in dieser Welt, hat es probiert, philosophisch, intellektuell durchzuschicken. Ich habe das Buch mit grosser Begeisterung gelesen, auch wenn ich zwischen einen Satz 3-4 Mal lesen musste, bis ich es verstanden habe. Aber sich dem zu stellen und nicht einfach diesen schwierigen Fragen vom Leben auszuweichen. Und am Schluss kommt er zu einem sehr einfachen Schluss und sagt, die Lösung liegt nicht in der Erklärung, sondern im Vertrauen. Es ist eine Beziehungsfrage und nicht eine Wissensfrage. Es ist eine Beziehungsfrage und nicht eine Frage vom intellektuellen Verstehen, die uns rettet. Jesus Christus ist der Teil und Angelpunkt von unserem Leben. Übrigens, im 1. Korinther 13 steht auch noch prophetische Rede. Also wenn jemand einen Eindruck überkommt, dass Gott einem irgendwie ein Fenster auftut, dass man plötzlich etwas versteht, was man vorher nicht verstanden hat und nicht selber drauf kommen kann. Selbst das, was Gott uns eröffnet, bleibt, ist nur ein Stück. Es ist nicht das Ganze. Und Jesaja 55, das ist auch so eine wichtige, im Alten Testament bereits eine Stelle, die sagt, dass Gottes Gedanken ganz andere Dimensionen hat. Die sind viel höher als unsere. Das, was wir denken können, Gott ist viel mehr. Seine Wege sind anders, sind viel höher. Einfach, es ist eine ganz andere Dimension. Und dieser Unterschied, der macht es halt, dass wir manchmal irritiert sind, wenn wir nicht das Ganze verstehen. Also wir können nur einen Teil verstehen. Gott ist sehr viel mehr, als das wir wissen können. Wir sollen uns ums Wissen kümmern, das wir verstehen können, aber es ist nicht letztlich unser Wissen, das, was wir verstehen können, was wir irgendwie zusammenbringen, das, was uns rettet, das hilft uns zum Leben, selbstverständlich, aber letztlich rettet uns Jesus Christus, Beziehung zu ihm, Beziehung von ihm zu uns, die entscheidet unser Leben, nicht das Mass von unserem Wissen. Und dann hat Jesus sehr deutlich gemacht, dass wenn man nur begeistert ist von dem, was er sagt, und dass sind viele Leute begeistert waren von dem, was er sagt, grosse Weisheit, so könnte man das Leben gestalten, so könnte das Leben gelingen, hat er gesagt, wenn ihr das nur hört und schön findet und nicht auch tut, nach Hause darauf verlässt und dann auch wagt, sich darauf zu verlassen, Sachen riskiert, Schritte tut, weil er sagt, dann werdet ihr in der Krise kein Fundament haben. Es wird nicht wegspülen. Und je mehr wir uns tatsächlich auf das verlassen, was Gott uns sagt, ich sage jetzt nur ein Beispiel, wenn jetzt gerade irgendwie Auseinandersetzung gehabt hast, ein strittiger Konflikt die Woche, wenn die Moment gerade über jemanden grauenhaft ärger ist, wo etwas Krotten falsch gemacht hat und so, dann sagt Jesus, segnet die, die euch verfolgen oder die, die euch fluchen, vergärt, dann ist das nicht das, was der Bauch bestätigt und sagt, ja, ist genau jetzt das, was ich will. Sondern es ist vielleicht, es böst den richtigen Gegenstrich. Aber das dann trotzdem zu machen, ich könnte jetzt da die ein oder andere Beispiel erzählen aus dem eigenen Leben, eröffnet plötzlich Türen. Es ist nicht logisch. Also logisch. Es ist nicht das, was mir gerade so nachliegt. Aber es trotzdem zu, eröffnet plötzlich neue Horizonte. Man macht neue Erfahrungen. Es tut sich etwas auf, was man, wenn man es nicht macht, gar nicht erfahren kann. Also, hören und tun, dass du persönlich wo Schritte gehst und Jesus vertraust, dass das wirklich wahr ist und trägt, was er gesagt hat, oder wie Johannes 8 sagt, wer ihm nachfolgt, hat das Licht vom Leben, kommt eine Täterin. Und dann sind wir in eine Gemeinschaft berufen. Es ist nicht nur eine Frage von mir und Jesus, wie wir zusammen auskommen und zusammen irgendwie den Weg finden. Wir sind eine Gemeinschaft vom Leib, von der Gemeinde. Das ist ein starkes Bild im Neuen Testament für Gemeinde. Wir funktionieren wie ein Leib. Da hat es Organe, da hat es Glieder, da hat jedes eine andere Funktion. Und das Ganze gibt etwas, das gesungen ist und nicht das Einzelne nur für sich. Also wir sind in eine Gemeinschaft hineinberufen. Kolosser 3 sagt zum Beispiel, wir sind zum Frieden in diesem Leib berufen. Also miteinander in die Gemeinschaft hinein. Oder eben er macht es deutlich, das war übrigens schon früher eine Mode gewesen, dass wir die Leute mit der Zeit gefunden haben, sie brauchen das nicht mehr. Und sich nicht mehr, wir hatten keinen Livestream gehabt. Wie sie das thematisiert hat, weiß ich ja nicht oder so. Wir konnten daheim bleiben, aber sehr viel gemacht. Wir sind nicht mehr gekommen, aus irgendwelchen Gründen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, machen das nicht. Je näher der Tag kommt, wo Jesus sichtbar sein Reich aufrichtet und wiederkommt, desto entscheidender ist, dass wir uns immer wieder zusammenfinden, mit anderen verbindlich unterwegs sind und das Leben teilen. Das hat jeder Sonntag Vormittag da. Gott erleben. Du erlebst manches. Und das Teilen mit den anderen, aber das Leben teilen. Und das Leben teilen, ich weiß keine Ahnung, jetzt wieder über das redet da, über eure, was ist das, eure Vision oder irgend so ein Motto oder so. Teilen, was wir haben und was uns fehlt. Die Irritationen auch. Zweifel auch, die wir haben. Plötzlich jetzt nach 30, 40, einmal hat mir einer gesagt, er ist 50 Jahre Christ und so. Plötzlich alles leer, innerlich alles leer. Er kann es nicht mehr glauben, es ist nicht mehr fassbar. Bitte auch das teilen, wo uns fehlt. Wenn wir unsere Bedürftigkeit, den Stress, den wir manchmal haben, weil die Sachen nicht aufgehen, weil sie so irritiert, wenn wir das nicht teilen, wird kaum Gemeinschaft entstehen. Die Gemeinschaft lebt davon, dass wir das Leben teilen, das, was wir haben und das, was uns fehlt. Also unsere Bedürftigkeit mit anderen teilen. Das muss man nicht alles hier vor auf der Bühne machen, aber Leute haben, wo man zusammen mit ihnen so persönlich unterwegs ist, dass man wirklich alles sagen kann. Wir brauchen die anderen, dass sie uns ermutigen, dass wir nicht aufgeben. Wir brauchen die anderen, dass sie uns einmal ein Schienbein geben, wenn wir blöd tun und zu irgendwelchen komischen Schlüssen gekommen sind und so. Also wir brauchen die Störung, wir brauchen die Herausforderung von anderen, weil wir sehen, wie sie leben, was sie erleben, dass wir lebendig bleiben. Also wir brauchen Gemeinschaft zum Schutz und zu der Ermutigung. Und wenn wir, das können wir jetzt alles so zusammenfassen, nur eine Auswahl von einigen Bibelstellen, das wäre die Grundorientierung, wenn ich jetzt weiter rede. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben, an ihm entscheiden sich. Und wir brauchen die Bibel zu lesen, immer wieder zu lesen. Und das ist ja interessant, eben, als ich 25 war, habe ich die Bibel auch gelesen, auch fleissig gelesen. Und da habe ich viele Sachen anders verstanden, ja anders rausgehört. Jetzt bin ich bald pensioniert und sie verschiedene Themen im Raum, die ihm nicht so gefallen, wenn wir älter werden. Und wir lesen die Bibel plötzlich anders. Das ist logisch. Wir lesen es auf dem Hintergrund, wo wir jetzt gerade sind. Darum immer wieder dranbleiben, immer dranbleiben, alleine und auch miteinander das lesen. Und auch mit dem umgehen, wo nicht einfach sich in eine Erklärung einbauen lässt. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Darum ist der Anspruch, ihn alles zu verstehen, falsch. Dass wir möglichst viel verstehen, erfahren. Das ist der Wunsch von uns allen wahrscheinlich, dass wir Gott immer wieder erleben, dass das ist mehr als, dass wir es kopfen können. Sondern es ist etwas, dass wir irgendetwas von dem begreifen können. Hier nochmal die zwei Stellen aus Jesaja 55. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Da gibt es eine grosse Differenz. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dass wir immer wieder irritiert sind, ist normal. Völlig normal. Erwartbar. Die Differenz macht es einfach. Es ist gar nicht anders denkbar. Aber alles, was wir verstehen können, bleibt dann immer nur ein Teil und du und ich wissen nicht, wie gross der ist. Darum sind wir als Gemeinde eine Lerngemeinschaft. Wir sind immer noch am Entdecken, am Lernen. Und dann unsere persönlichen, die gemeinsamen Erkenntnisse, das ist, aber das Gemeinsame, das ist mehr als nur das, was jedes persönlich kann, aber das ist immer auch noch nur ein Teil von der menschlichen oder göttlichen Wirklichkeit. Und die Unterschiede und die Differenzen, die es aus dem gibt, dass wir Sachen anders betonen, nicht gleich sehen, unterschiedliche Erfahrungen haben, das ist völlig normal. Und aus dem ergeben sich auch manche Spannungen. Spannungen, weil wir es nicht gleich sehen, weil wir andere Erwartungen haben, weil wir Sachen aufgrund von unserem Leben, wir tun ja immer ein bisschen auf unserem Hintergrund von dem, was wir erleben oder eben nicht erleben, die Sachen anschauen. Das ist völlig normal, dass es Spannungen gibt in uns selber, nicht nur mit den anderen zusammen, sondern schon in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Herz. Fragen da sind, aber das ist, Fragen und Spannungen sind notwendig, dass man am Lernen bleibt. Darum ist es immer kritisch, wenn man sich nur noch mit Leuten umgibt, die alles gleich sehen wie wir. Und uns immer bestätigen in dem, was wir glauben, dem, was wir verstehen. Das müsste uns alarmieren. Solange wir Leute um uns herum haben, die uns manchmal was einem sticht, dass sie etwas anderes sehen und eben Spannungen auslöst, ist es immer noch gesünder als dort, wo wir alle immer einig sind, in dem, was wir denken und glauben und erfahren. Und unsere Einheit, die Einheit besteht eben dann nicht von uns als Gemeinde, besteht nicht in dem, dass wir zu allem das gleiche Denken, die gleichen Meinungen haben. Da gibt es ja, also wenn man die Kirchengeschichte anschaut, haarsträubende Entwicklungen und Erfahrungen. Weil man dann doch geglaubt hat, wenn wir das Gleiche meinen, dann haben wir Einheit. Unsere Einheit besteht in Jesus Christus. Einem entscheidet sich nicht an unserer Deckungsgleichheit von unseren Meinungen, von dem, was wir denken, von den Überzeugungen, die wir haben. Darum können wir die Spannungen eigentlich gut, hoffentlich auch immer wieder mal fröhlich aushalten, was es dann halt gibt in unserem Leben, in unserem Glauben. Das ist nicht ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, da lebt noch etwas. Man muss leben, unbedingt muss leben. So, jetzt zu dem Lebensraum von den harmonischen Gegensätzen. Das ist ja eine komische Formulierung. Ich habe die Formulierung von Martin Schleske. Er hat, der Gigenbauer in Deutschland, mittlerweile hat er 3 Bücher geschrieben, in seinem ersten Buch, Der Klang. Das ist ein Koryphä in Sachen Gigenbau und was das mit dem gewachsenen Holz zu tun hat und wie man mit dem muss umgehen muss. Er hat zum Beispiel auch ganze Forschungen angestellt. Er ist sowohl Gigenbauer wie auch Physiker, hat ein Physikstudium gemacht, um mehr verstehen von dem Metier, wo er da drinnen ist. Und der bringt er viele so Metaphern, so Vergleiche aus ihrer Werkstatt, aus dem Arbeiten mit Holz, mit Musik, mit Klang und so weiter. Und von ihm habe ich den Begriff. Weil es die Gegensätze eben auch in ganz vielen Bereichen, von der Natur, von der Wissenschaft, von der Musik, weil es das braucht, damit etwas zu einer Harmonie, zu einem Zusammenspiel kommt. Jetzt habt ihr ja gerade Pila gehabt, gell? Ich würde jetzt das an so einem Bild von so einem Gibbelzelt aufhängen, was ich sage. Jedes Bild ist, hat eine Begrenzung, gell? Und ist auch irgendwie natürlich ein bisschen zu kritisieren oder so. Aber ich würde sagen, das, was Zelt dran hängt, dass das Jesus Christus ausmacht, und dann braucht es Heringe. Man muss auf beide Seiten ziehen, damit ein Zelt entsteht, wo man nicht runter kann, kann gleich pausen. Und darum ist dann die Nacht um 2:30 Uhr, da hast du jetzt nichts gesagt vorhin, gell? Ob der irgendwelche anderen die Heringe ausziehen und so, und das Zeug zusammengeht ist. Es braucht die Spannung, damit darunter ein Raum entsteht. Und ich rede heute Morgen über Vorläufigkeit und Vollkommenheit. Sagt ihr jetzt vielleicht noch nicht viel, ich erkläre es gerade. Es braucht etwas, das wie nicht zusammenpasst, das nicht das Gleiche scheint zu sein. Es braucht beides, damit ein Raum entsteht, wo du kannst leben, wo du kannst glauben, wo du kannst sein. Und wenn du Spannungen auflösen willst, auf eine einzige Position, eine einzige Meinung, dann hast du nicht mehr Luft, dann kannst du nicht mehr schnaufen, dann hast du keine Luft mehr zum Leben. Du musst, wir müssen die Spannungen aufrechterhalten, damit Raum entsteht, wir uns können bewegen, können lernen, Neues kann dazukommen. Vollkommenheit. Das kannst du selber auch ein bisschen mitstudieren, vielleicht kommt der Sinn oder andere auch Sinn. Jesus hat zum Beispiel gesagt, dass wer an ihn glaubt, er das ewige Leben hat, Johannes 5, 24, und nicht wird sterben und auch nicht wird ins Gericht kommen, also er ist zum ewigen Leben schon durchgedrungen. Auch wenn wir noch den Umweg über den Friedhof machen, er ist schon, das ewige Leben ist schon da. Das ist schon vollkommen geschenkt und gegeben. Paulus sagt in Kolosser 1, dass Christus in uns, dass er in uns lebt durch seinen Heiligen Geist, das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Am anderen Ort sagt der Heilige Geist ist wie der erste Anteil von dem, was Gott uns geben will. Also es ist wie schon klar, dass das Ganze kommt. Also der Heilige Geist, es hat etwas angefangen. Und dass wir Hoffnung haben, auch in dieser verrückten Welt, vielleicht auch im eigenen verrückten und verrückten Leben, das ist, weil Christus darin lebt. Weil Christus da ist. Und der Paulus sagt in Galater 2, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine ganz neue Identität. Auch wenn er noch hier als Mensch auf dieser Welt gelebt hat, wo er es geschrieben hat. Aber die Wirklichkeit, die ist schon da, ist komplett neu. Oder im 2. Timotheusbrief schreibt er dem Timotheus, dass wir nicht einen Geist haben, der Heilige Geist, der uns Angst macht und von Angst prägt ist, sondern dass der Geist ist von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstüberwindung. Dass man nicht sich selber ausgeliefert ist, sondern dass er uns hilft, das Leben zu gestalten. Und der Heilige Geist ist nicht ein bisschen etwas von Gott, sondern er ist Gott in seiner Wirklichkeit, lebt in uns. Vollkommen, ein vollkommener Heiliger Geist. 2. Korinther 5 sagt der Paulus, oder schreibt der Paulus, dass Alte vergangen ist und Neues geworden ist. Eine Zeit lang ist in der Luther-Übersetzung, in der Älteren ist gestanden, es ist alles neu geworden. Und dann hat man dann noch mal ein bisschen genauer hergeschaut. Ja, es ist etwas Neues, etwas ganz Neues, aber es ist noch nicht komplett da. Also weil das Alte und das Leben und alle, eben die Unvollkommenheit oder das Vorläufige ja auch sichtbar ist. Und dann ist die Liebe, so sagt Johannes in seinem ersten Brief, die Liebe, in der Liebe, in der vollkommenen Liebe, die Gott uns schenkt, ist keine Angst. Also da, wo die Liebe zum Ziel kommt, die Liebe begriffen ist keine Angst. Die Liebe treibt die Angst vollkommen aus. Das ist, und Gottes Liebe zu uns ist vollkommen, so eine vollkommene Aussage, so eine absolute Aussage. Oder wenn es um das Thema Heilung geht, um das Thema Schmerzen geht, Jesaja 53 steht zum Beispiel, dass wir durch seine Wunden, Prophetie auf Sterben von Jesus, durch seine Wunden geheilt sind. Das ist nicht eine einschränkende Aussage, die der Jesaja macht. Also es ist eine vollkommene Aussage. Und dann auch der Anspruch, den Jesus an uns hat, der ist auch ziemlich vollkommen. Er sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, dort, wo er über die Liebe, über die Findesliebe redet. Also wir sollen auch finden, die uns nicht sympathisch sind. Und das pure Gegenteil von dem, auch die sollen wir lieben. Wir sollen so vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Lukas zitiert anders, sagt, so barmherzig, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Der Maßstab ist Gott von unserem Verhalten, wie wir miteinander umgehen, besonders dort, wo es nicht gelingt, das Leben, wo es Brüche gibt, wo es weh tut. Wir sollen so vollkommen sein, als in der Liebe. Selbst dort, wo es nicht gelingt, aus Liebe handeln. Unglaubliche Ansprüche. Vorläufigkeit. Ich sage ein paar Sachen zu dem. Es ist ja offensichtlich, dass noch nicht, wir sind noch nicht im Himmel. Das kapieren wir, glaube ich, vor allem am Werchti, aber vielleicht auch am Sonntag, dass es noch nicht so weit ist. Dass manches noch unvollkommen ist. Noch nicht so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, oder wir es nicht so erleben. Eben, unsere Erkenntnis ist nur ein Teil. Ich finde interessant, dass der Apostel Johannes, der sehr nahe Beziehung hatte zu Jesus, mit dem Jakobus und Petrus zusammen, dass er in seinem ersten Brief schreibt, wir sind Gottes Kind. Ja, das ist so. Aber wir wissen noch nicht, was das bedeutet. Der Apostel Johannes sagt das. Wir wissen noch nicht, was das wirklich heisst. Wir sind es schon. Aber es wird erst offenbar, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir mal bei ihm sind, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und wir werden auch verstehen, was das bedeutet, das Kind von Gott zu sein, zu seiner Familie zu gehören. Es ist also vorläufig. Wir sehen noch nicht alles, was wir glauben. Und interessant, wir haben eine Berufung. Wir haben eine Berufung mit in Jesus, in der Beziehung, mit ihm zu leben, eine Beziehung hat zu ihm. Die Berufung, also gut, das ist nochmal ein eigenes Thema, gell? Berufung ist also nicht einfach, dass Gott dich in eine Mission führt oder als Pastor oder Pastorin oder so. Wir haben, glaube ich, lang Thema Berufung sehr einseitig betont und davon geredet, sondern Berufung ist die neue Identität und wir sollen alles, was wir machen, egal wo uns Gott herführt, aus dieser Berufung heraus machen. Und der Petrus sagt in seinem zweiten Brief, wir sollen die Berufung, die wir haben von Gott, und der Wählung, das sind zwei triefend schwere Begriffe im Neuen Testament, wir sollen die festmachen. Das heisst, aus dem aus Leben glauben, dass das schon Wirklichkeit ist, dass sie uns gilt und immer mehr unser Leben aus dem aus gestalten. Also, es ist vorläufig, aber wir müssen auch lernen, mit dem zu leben. Wenn es um Heilung geht, ist der Paulus selber ein Beispiel. Der hat Kranke gesund gemacht, Haufen Wunder, Tote auferweckt. Also, der hat alles erlebt, was man erleben kann. Der hat Visionen gehabt, der hat Einblick gehabt in Dimensionen der unsichtbaren Welt, die vermutlich niemand von uns hat besitzen. Dann hat er aber auch eine Einschränkung gehabt. Man nimmt an, das hat etwas mit seinen Augen zu tun gehabt, also eine gesundheitliche Schwierigkeit. Auf jeden Fall etwas, was er begrenzt hat, wo er gefunden, ich kann Jesus nicht so richtig dienen, das müsste jetzt einfach weg. Und Jesus hat ihm es nicht weggenommen, er ist in dieser Begrenzung, hat er müssen weiterleben. Und als ihm Jesus gesagt hat, lass dir dem genügen, dass ich für dich da bin, dass ich präsent bin, dass ich mit dir zuwende, also lass dir an meiner Gnade genügen, dass ich da bin, das reicht. Und meine Kraft, sagt Jesus, kommt in der Schwachheit, jetzt würde ich sagen, nicht nur zur Geltung, sondern sie wird dort, verwirklicht sich dort, außerhalb von unseren Grenzen. Und nicht, natürlich nicht eingesperrt auf unsere Grenzen. Und dann hat der Paulus gesagt, ja gut, dann freue ich mich darüber, dass ich sehr begrenzt bin und begrenzt muss weiterleben. Es ist kein Hindernis für Jesus und für meinen Dienst für Jesus, letztlich. Also er hat eine ganz andere Einstellung gewonnen, aber hat mit dieser Vorläufigkeit nicht gesungen zu sein, müssen weiterleben. Aber so, er hat so wollen dann. Oder wenn wir an die Früchte vom Heiligen Geist denken, in Galater 5, dann steht zum Beispiel dort, also die Früchte, wenn man rennt schon das Bild, Freude, Frieden, Langmut, also dass man lang Geduld hat und Mut hat, einen anderen Raum zu lassen, zum Lernen, um sich zu verändern. Also Haufen Sachen stehen dort. Früchte, die wachsen, das ist nicht etwas, was einfach da ist, deck, sondern es ist etwas, was wächst, was Zeit braucht, also wachstümlich und nicht einfach vollkommen. Das heisst, in aller Vorläufigkeit, ob schon das neue Leben, die neue Identität vollkommen geschenkt ist, in aller Vorläufigkeit, wo wir uns bewegen, egal in welchem Thema drinnen, müssen wir einander auch den Raum zugestehen. Das ist eben eine wichtige Konsequenz daraus, dürfen zu lernen, dass die Sachen dürfen werden, dass wir an uns gegenseitig auch nicht einen vollkommenen Anspruch stellen. Der Martin Schlesk hat unter anderem den Satz gesagt, das Leben ist in all seiner Vorläufigkeit der Anfang von der Vollkommenheit. Das Leben ist in all seiner Vorläufigkeit der Anfang von der Vollkommenheit. Das ist nicht die Frage, ob du jetzt immer, ob wir miteinander und du alleine, ob wir jetzt immer mehr und immer besser alles auf die Reihe bringen und verstehen und erleben, wir bewegen uns noch in der Vorläufigkeit. Es wird sowieso vollkommen werden. Für das steht Jesus, für das steht der Heilige Geist in uns. Es wird vollkommen werden. Logisch kümmern wir uns darum, dass es möglichst viel von dem hier schon Realität wird, was an uns liegt. Aber es ist nicht, weil es da, es ist nicht wie eine Prüfung bei uns. Wenn du eine Lehre machst und nachher eine Prüfung oder ein Studium und dann den Abschluss machst. Oder wenn du jetzt genug Kraft hast. Am Schluss vom Leben haben wir sowieso nicht genug Kraft. Es wird vollkommen sein. Das, was hier vorläufig ist, wo wir uns jetzt manchmal noch wirklich darüber ärgern und darum kämpfen und es mühsam finden, es wird vollkommen werden. Diese Zuversicht zu haben, dann kannst du auch ändern in dieser Vollkommenheit leben. Und wenn du jetzt ein Hering ausziehst, dann geht das zusammen. Wenn die Vorläufigkeit in der, wo wir leben, wenn wir die Hoffnung auf die Vollkommenheit aufgeben, auf das, was Gott verheißen hat, auch schon fürs Leben hier, vielleicht erleben wir noch nicht alles, was er verheißen hat, aber wenn wir das aufgeben, dass es schon ganz geschenkt ist, dass Gott wirklich so gemeint hat, wie er es gesagt hat, wenn wir das aufgeben, dann geraten wir so in eine Halbherzigkeit, die dann heisst, alle Anstrengung, das bringt doch nichts. Also das ist übrigens keine Altersweisheit. Das ist dumm. Aber manchmal, vielleicht sagen wir es nicht, aber in uns so. Ich weiß nicht, wie es den Älteren da geht. Jetzt weißt du, wenn die Jungen so richtig auf die Polka, also nicht so schön, wie du Schlagzeug gespielt hast, sondern ich meine jetzt so richtig grosse Töne anschlagen, so Vollkommenheit und die Welt rocken und verändern, hockt vielleicht, ich behaupte es, hockt der eine oder andere da innen, der dann denkt, ja, ja. Der wird auch noch merken, dass es ein bisschen anders ist. Und mit der Zeit, und das ist so eine Gefahr von uns, mit der Zeit, je älter wir werden, dass wir dann eigentlich von Gott nur erwarten, was wir schon gesehen haben. Dass wir Gott quasi im Rahmen von unseren bisherigen Erfahrungen, den Glauben im Rahmen von den bisherigen Erfahrungen einsperren und eigentlich so halbherzig noch glauben, noch mit dem rechnen, was Gott gesagt hat. Die Gemeinde ist dann einfach bloß ein Mensch, ein Verein. Ja. Es ist, also ich könnte euch Dutzende von Beispielen erzählen, wo es genau so aussieht, dass man manchmal tun wie ein Verein und überall etwas ähnlich ist, ob es jetzt fromm ist oder nicht fromm. Also es ist so viel, sehr normal und sehr menschlich, was manchmal in unseren Gemeinden abläuft. Die sagen dann, ja, wir kochen ja noch mal mit, oder da wird ja noch mit Wasser gekocht, so ein Spruch. Und was ist denn da jetzt anders oder so? Und das Verrückte ist, wenn man, wenn man das aufgibt, die Hoffnung, die Erwartung an Gott, dass jetzt schon das mehr kann sein, dann wird es so, wir landen dann so in einem Fatalismus. Es ist egal, ob es gelingt oder nicht. Es kann ja gleich nichts ändern oder wie eine Bekannte von mir, ich sage ihm jetzt Klaus, hat einen anderen Namen, weil ob er jetzt betet oder nicht betet, also ich habe kürzlich mit ihm einen Austausch gehabt, und wo sie Glauben über Bord geworfen hat nach Jahrzehnten und gemein verlassen hat, dort, wo er dazu gehört hat, würde ich sagen, das ist eigentlich völlig alles egal. Es passiert Mist, ob ich glaube oder nicht glaube. Es passiert etwas, ob ich bete oder nicht bete. Also seine Erfahrung haben sie Glauben nicht gedeckt. Und mit dem hat er ihn schlussendlich geschmissen und so einen Fatalismus entwickelt. Und so, es ist doch alles eigentlich egal. Wenn wir das aufgeben, die Spannung lösen, dann wird es ganz schwierig, nicht nur für einen selber, sondern auch für andere. Und dann, jetzt haben wir da so schöne Lieder gesungen, wir singen dann nochmal drei. Dann hockst du vielleicht da und bist innerlich zynisch. Die schönen Worte. Und manchmal singen wir ja wirklich, machen vollkommene Aussagen in unseren Liedern, wenn wir Gott anbeten. Also Zeug, das weit über unsere Erfahrungen, über unseren Erfahrungshorizont ausgeht und so. Dann hockst du vielleicht da und bist zynisch, das hängt dir schon längst zum Haus aus. Das übertriebene Singen, aber Gott anbeten, vielleicht kannst du schon nicht hören, das passiert, wenn die Spannung innerlich aufgeht. Und nicht mehr mit anderen dran bist und über diese Sachen redest. Oder kann passieren, das muss ja nicht. Und wir leben in einer Zeit, und das kommt dazu, wo wahr ist, was funktioniert. Wahr ist, was ich erleben kann. Wenn ich es nicht erleben kann, muss man nichts erzählen. Das ist das, was unsere Gesellschaft jetzt unter Wahrheit versteht. Darum hat auch jeder seine eigene Wahrheit und das, was für ihn stimmt und so. Aber wahr kann eigentlich nur das sein, was unabhängig von Situationen und unabhängig von Zeit und Voraussetzungen gleich bleibt. Das ist ja völliger Blödsinn. Wahrheit kann nicht relativ sein. Wenn man es jetzt als Wahrheit, also Jesus ist die Wahrheit, der ist nicht relativ, aber wir verstehen nur einen Teil davon. Und in unserer Zeit unbedingt darauf achten, dass wir nicht plötzlich ins Gleiche hineingehen. Also wenn unser Glaube nur in dem besteht, was wir erleben, Gott erleben, wie er es da hat, das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Und wenn ihr nur über das redet, was ihr mit Gott erlebt, dann redet ihr nicht über das ganze Leben. Das Leben über alles reden, nicht nur über unsere Erfahrungen, sondern über das, was vielleicht auch fehlt. Und dann sind wir geduldig, also wenn man da so auf die Seite geht und Vollkommenheit dann weg, also aufgibt, dann sind wir geduldig mit unseren Freunden, mit geduldig haben Interesse an den Sachen, die uns sowieso interessieren, sind barmherzig mit denen, die wir gerne haben und mit den anderen dann nicht. Also es reduziert sich alles wirklich auf die menschliche Dimension. Und dann sind wir weit von dem weg, was Gott eigentlich möchte. Jetzt gibt es Umgekehrte natürlich auch, dass man so sehr auf die Vollkommenheit fixiert ist, auf die Erwartungen, was Gott verheißen hat. Und dann das Ja, dass es noch nicht vollkommen ist, wenn man das aufgibt und sagt, das müsste doch jetzt anders sein. Es hat ja so in der Kirchengeschichte auch so Bewegungen gegeben, zum Beispiel, dass man nicht mehr sündigen kann. Man findet für alles eine Bibelstelle, ich wüsste auch gerade eine, die man dann anführen könnte. Und dass man dann das Gebet unser Vater oder ein Teil rausgehauen hat und vergib uns unsere Schuld, Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, weil man ja nicht mehr sündigen kann. Also ist das Gebet eigentlich überflüssig, das muss man nicht mehr beten. Hat sich in so einen Perfektionismus verirrt, was absolut unheilvoll ist. Es gibt immer wieder so Sachen, die man plötzlich dann überbetonen und so und dann wieder müssen korrigieren. Also wenn man das Ja zur Vorläufigkeit, das noch nicht alles so ist wie im Himmel, wenn man das aufgibt, die Akzeptanz, dass es eben noch vorläufig ist, dann geraten wir so in einen Perfektionismus hinein. Dann wird Sündlosigkeit zum Maßstab. Ja, natürlich soll man nicht sündigen, soll man nicht Zeug verkehrt machen und mit unserem Lebensziel verfehlen, aber dann geht die ganze Verantwortung auf jeden Einzelnen. Wenn du Sachen nicht erlebst, stimmt mit deinem Glauben etwas nicht, dann ist irgendetwas krumm. Wir kennen aus den letzten Jahren, es kommen immer wieder so Wellen. Einmal ist es Prophetie, einmal ist es Heilig und alles ganz wichtige Themen. Aber so die Idee, wenn du richtig glaubst, wirst du geheilt. Das sagen vor allem die geheilt worden sind. Ist ja logisch. Also die Überbetonung und dann, wenn du nicht heilig erlebst, wenn man darum gebetet hat, stimmt bei dir etwas nicht. Also dann wird plötzlich, dass man nicht perfekt ist, ein Zeichen vom Unglauben. Die Angst greift um sich. Man wird innerlich stolz. Da kannst du ziemlich sicher sein, dass man überheblich über die anderen denken, die nicht das Gleiche erleben. Oder man sich selber zerfleischt, weil man den Eindruck hat, das stimmt bei euch, bei einem selber etwas nicht. Man wird doch ein bisschen die menschliche Dimension von unserem Dasein irgendwo missachten. Es ist fast klar, dass in so einem Raum, wo man nur das Vollkommene betont und dass das alles jetzt erlebbar ist und alle Geistlichen sagen, Epheser 1, jetzt schon da und gültig und so und sichtbar und erfahrbar, dass man dann eigentlich Tür und Tor aufmacht zur Heuchelei. Du kannst dann nicht zu deiner Schwäche stehen, du kannst nicht zu dem stehen, sonst gehst du raus. Also der Perfektionismus. Martin Schlesk hat auch einen guten Satz gegeben, kein schöner, aber einen guten Satz zu dem Thema. Der Perfektionismus nimmt die Sachen, die er berührt, das Leben. Dann wird es nur stressig. Wenn es um Perfektion muss gehen, dann wird es nur stressig, weil wir immer hinter dem zurückbleiben. Darum braucht es die beiden Heringe. Und wir haben ein bisschen, die Eltern von uns haben das noch ziemlich in den Knochen, ich auch, dass wir in zeitenweise sehr stark immer alles, es ist immer alles klar gewesen. Es ist immer alles relativ schwarz-weiß gewesen, eindeutig, was Reich Gottes ist und wo die Welt ist. Also ich habe nicht in die Pfadi dürfen, das ist nichts Frommes, also dort ist die Welt, oder ich habe nicht Handball spielen oder so. Also wir haben sehr klare Grenzen gezogen, mit dem Tanzen, das ist nicht gegangen. Also, es ist alles auch die Sachen, die man doch könnte unterschiedlich sehen, sind klar gewesen. Es ist alles, man hat genau gewusst, woran das man ist und so. Aber das verhebt nicht, das wissen die, die jetzt schon älter und manchmal gesehen haben. Die, wenn wir dann klar tun und Sachen verabsolutieren, die nicht klar sind und nicht verabsolutiert müssen werden, dann können wir wirklich in das Teufelsküche. Das wird mordsmässig ungesund. Also müssen wir die Spannungen nicht nur aushalten, sondern sie wirklich kultivieren und schauen, dass der Hering noch feststeckt. Jetzt gibt es natürlich erzielte andere Themen. Jetzt habe ich es nur an einem Thema probieren festzumachen. Ich werde euch gewinnen, auch für das Denken, der Raum braucht Spannungen, damit man leben und sich bewegen kann. Wir können von Leidenschaft und Gelassenheit, von Evangelium und Gesetz, das klingt wie ein Widerspruch, gehört aber zwingend zusammen. Individualität, heute ein Riesenthema, dass es für mich stimmt, dass ich mich verwirklichen kann, das und so weiter. Es braucht beides, Gemeinschaft. Wenn man jetzt ein oder das andere aufgibt, wird es mordsmässig ungesund. Glaube und Werk. Das habe ich noch nicht so lange verstanden, dass Barmherzigkeit und Gericht zwingend zusammengehören und man nicht eins zugunsten des anderen oder zugunsten des einen darf aufgeben und so weiter. Ich deute das nur an, dass es da noch viele mehr so Themen gibt. Und vielleicht gelingt es euch in den Hauskreisen oder da, wo ihr euch immer wieder mal trefft, mal über das zu reden. Und ich hoffe und wünsche euch, dass es euch wohl ist in dem Raum, wo die Spannung entstanden ist.